Willkommen beim Königskinder-Podcast, dem Audioableger der gleichnamigen Porträtserie auf YouTube. Die Serie mit dem Motto »Eine Person, ein Sessel, eine Geschichte« wird präsentiert von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. In der heutigen Folge spricht Michael Stahl über die Begegnung mit dem Vaterherz.
Ich habe hier die Uhr meines Vaters. Mein Papa war der erste Held in meinem Leben. Ich wollte das eigentlich nie richtig wahrhaben, denn mein erster Held war Muhammad Ali. Ich durfte mit meinem Papa die Boxkämpfe mit Ali anschauen. Und schon damals als kleiner Knirps habe ich zu Gott gebetet, den möchte ich mal sehen. Denn der war groß und stark und ich war das Gegenteil. Schüchtern, schwach, klein. Durch die Worte des Mannes da hinten, der auf dem Sofa lag, der mich oft traktierte mit Sätzen wie, aus dir wird nichts, du bist nichts und du kannst nichts. Und da kam für mich der große Tag, dass ich mit Muhammad Ali unterwegs war. 2002 durfte ich ihn begleiten und vielleicht hat Gott dieses Gebet des kleinen Jungen nicht nur gehört, sondern auch erhört. Im Prinzip war es mir nur wichtig, dass mein Vater sieht, dass ich mit dem einst Größten, mit Muhammad Ali unterwegs war. Meine Oma und meine Tante haben mir von Jesus erzählt. Es war der Trost in meiner Kindheit. Ich wusste, da ist einer, dem hat man auch wehgetan. Ich bin evangelisch getauft worden, wie meine Mama. Trotzdem ging ich in die katholische Kirche, weil die war 100 Meter von mir weg. Und selbst hier habe ich in all den Jahren feststellen dürfen, wie wir einteilen. Der glaubt so, der geht in die Kirche. Und schon macht man sich ein Bild von einem Menschen, ohne sein Herz zu kennen. Mein Kinderherz, das Herz des kleinen Jungen damals, das zog es immer in diese Kirche rein. Da war so eine Jesusstatue, die war vielleicht so 1,70 Meter groß, der gegeißelte Christus mit der Dornenkrone, mit blutverschmiertem Gesicht, mit so vielen Verletzungen. Und ich habe mich darin gesehen. Meine kleinen Kinderhände rieben an diesem Holz, bis es warm wurde. Und da habe ich ihm damals alles gesagt, was mir schwer ist. Alle meine Verletzungen. Und die Verletzungen waren vielseitig. Nicht nur die Sätze, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Sondern auch dieses Vergleichen mit anderen. Wie oft musste ich hören, der ist toll, der ist prima, der ist klasse. Und ich habe gemerkt, es hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Im Fußballspielen habe ich mich verglichen mit anderen. In Beziehungen habe ich gefragt, ja, war dein Ex besser wie ich? War der hübscher wie ich? Im Kampfsport wollte ich immer der Beste sein. Umso erschütternder, wenn dich mal einer getroffen hat, wenn einer besser und schneller war. Wieder bist du nicht gut genug. Und dann die ganzen Umstände, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte kein Fahrrad, kein Vater, der arbeitete, kein eigenes Zimmer. Wir hatten kein Telefon. Und immer wieder habe ich Gott gefragt, warum ich eigentlich, warum ich? Warum trifft das immer mich? Warum lacht man mich aus wegen meinem Vater? Warum, warum, warum? Und da gab es diese 4, 5 Jungs in meiner Klasse, die keine Demütigung auslassen. Da gab es so viele Momente, die ich keinem Menschen wünschen möchte. Und trotzdem später die Erkenntnis, diesen Burschen hat man auch wehgetan. Verletzte Menschen verletzen manchmal Menschen. Und dann der niederschmetterndste Moment in meinem Leben, das war, als ich den 8. oder 9. Geburtstag hatte. Und für mich sind Geburtstage so ein bisschen wie Weihnachten. An Weihnachten verletzt man dich nicht. Da geht man doch anständig miteinander um. Ist es nicht das Fest der Liebe? Und so wagte ich damals, meinen Vater eines Morgens zu fragen, bevor er in die Kneipe ging. Der ging immer morgens in die Kneipe. Baba, was kriege ich zum Geburtstag? Er spuckte mir ins Gesicht. Und dann fragte er mich noch, ob das reicht oder ob ich noch mehr will. Ich habe gesagt, Baba, das reicht. Ich habe danach diese Spucke und die Tränen habe ich dem Himmel gezeigt. An diesem Tag hat es geregnet. Damals habe ich mir gedacht, Gott ist auch traurig. Der weint mit mir. Und ich glaube, was ich damals geglaubt habe, dass es stimmt. So musste ich frühzeitig mit Kampfsport anfangen, denn mein Leben war ein Kampf. Mit 18 habe ich meinem Vater gesagt, wenn du mir noch einmal wehtust, dann gehe ich. Übersetzt bedeutet es aber, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und da ich diese Liebe nicht bekomme, sondern andere Dinge, muss ich jetzt gehen. Ich lebte für mehrere Wochen auf der Straße, aber niemand durfte wissen, wie es in meinem Herzen ausgesehen hat. Generell kannte ich keinen Menschen, der mir sein Herz gezeigt hatte. Keinen Mann, aber meine Oma. Meine Oma ist 1984 gestorben, hat mir viel von Jesus erzählt. Ein Goldschatz. 1994 wurde ich selbst Vater. Ich habe mir drei Dinge vorgenommen, die musst du besser machen. Du darfst nicht trinken. Du darfst nicht zuschlagen. Und du musst viel arbeiten. Mach ja nicht dieselben Fehler wie dein Vater. Ich habe mich entschlossen, 10.000 andere Dinge falsch zu machen. Nicht bewusst. Und ich wusste damals nicht, dass die einfachsten Dinge die wertvollsten sind. Zeit füreinander zu haben. Einen Drachen selbst zu basteln und steigen zu lassen. Gemeinsam zelten gehen und Baumhaus bauen. Das sind die wahren Sehnsüchte eines Kindes. Und ich habe meinem Sohn, als er auch größer wurde, nie von meinem Herzen berichtet. Nie von Niederlagen, von Fehlern. Ich verlangte immer das Beste. Ich war nicht besser als mein Vater. Und so war ich irgendwann mal in einem Strudel von eigenen Minderwertigkeitsfühlen geplagt, von Schuld, von unerfüllter Sehnsucht. Und deshalb musste ich immer mehr arbeiten, immer mehr kämpfen. Bis zu dem großen Tag, an dem ich meinem Vater betrunken nachts auf der Straße sah und ich wusste, der hat nicht mehr viel Zeit. Woher dieses Wissen kam, war mir damals nicht bekannt, heute weiß ich. Und eines Nachts träumte ich, er wäre gestorben. Und dann bin ich bis dahin den schwersten Weg meines Lebens gegangen, zu meinem Papa. Aber nicht, um ihn verändern zu wollen. Nicht, um zu sagen, ich vergebe dir. Das habe ich ja schon mal gemacht, das ging in die Hosen. Da schrie er mich an, wie du mir vergeben. Nein, ich habe dich lieb. Vergib du mir. Keine hochtheoretischen Sätze. Kein ausgeklügelter Plan. Ich habe dich lieb, bitte vergib du mir. Das hat unser beiden Leben total verändert. Und ich wusste an dem Tag, als ich zu ihm gegangen bin, mein Kopf hat mich angeklagt, du bist ein Idiot, der muss zu dir kommen. Mein Herz war voller Angst. Aber ich bin diesen Weg gegangen und an diesem Tag habe ich gelernt, Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe erwartet nichts, selbst wenn er mich rausgeworfen hätte, es wäre völlig okay gewesen. Und dann hatte ich 2,5 Jahre eine unfassbare Zeit mit meinem Papa. Er zeigte mir wirklich sein Herz. Wir weinten zusammen, wir beteten zusammen. Wir konnten über Niederlagen sprechen. Und in dieser Zeit wollte mein Sohn nicht mehr leben. Und ich wusste, was ich zu tun hatte. Bitte vergib du mir. Habe ich nicht nur ihn drum gebeten, sondern seine Mama gleich mit. Welch eine Freiheit in diesem Satz, bitte vergib du mir. Es ist keine Anklage mehr drin, es ist Entwaffnung pur. Und damals entstand etwas völlig Neues zwischen meinem Sohn und mir. Mein Vaterherz wurde verändert. Und das Herz meines Vaters wurde völlig gesund geliebt. Wo er mich früher kritisierte, ach du mit deinem Gott, fing er von selber an zu beten. Als ich nicht mehr sagte, hör auf zu saufen, hör da von alleine auf zu trinken. Als ich nicht mehr sagte, benimm dich anständig, bat er andere um Vergebung. Und am letzten Tag, als wir uns sahen, im Krankenwagen, es ging ihm nicht gut, im Krankenwagen angerufen, da habe ich ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und er hat so getan, als hätte er es nicht gehört. Und ich habe so laut geschrien, dass Leute auf der Straße es auch hörten. Und heute schreie ich es so laut in diese Welt hinein, dass man es bis in den letzten Winkel der Welt hört. Ja, ich liebe meinen Papa. Und ich liebe den, der mir dieses Wunder beschert hatte. Ja, es war 11.30 Uhr, als ich meinen Papa zum letzten Mal sah. Und 11.30 Uhr war es am 21. Februar 2018, als Ärzte mein Leben retteten in der Notfallaufnahme, weil ich einen Herzinfarkt hatte. Und 11.30 Uhr ermahnt mich, vergiss nicht, wie vergänglich unser Leben ist. Vergiss nicht, wie wertvoll jeder Mensch ist. Verpasse es nicht, andere Liebe und Wertschätzung zu geben. Und diese Uhr habe ich von meinem Papa bekommen. Er hatte kein Sparbuch, das er mir vererben konnte. Er hatte selber nichts. Ich habe den besten Papa gehabt auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Ich habe meinen Papa ein letztes Mal in der Leichenhalle besucht. Mein Papa hat mich in liebevollen Stunden Micky genannt. Und Micky war in der Leichenhalle. Und da stand ich am offenen Sarg meines Papas. Bei dem Mann, dem ich so oft in meinem Leben nicht recht machen konnte. Ich stand vor dem Mann, mit dem ich die Kämpfe von Ali anschaute. Vor dem Mann, der mich bespuckte. Und mir ist eingefallen, was ich als Micky, als sein Sohn immer getan habe. Wenn er sich rasiert hat, dann habe ich ihn beobachtet, wie rasiert sich Papa. Mein Vater war manchmal ein starker Mann. Dann habe ich früher mal geguckt, wie viele Muskeln mein Papa hat. Und es gab Momente in meinem Leben, da war ich so 6, 7 Jahre alt, da durfte ich auf seinem Bauch liegen. Ganz nah an seinem Vaterherz. Und diese Dinge habe ich am offenen Sarg wieder gemacht. Ich habe die Muskeln meines Vaters gespürt. Ich habe ihn gestreichelt und war ihm ganz nah und habe seinen Bart. Ich habe ihn geküsst. Ich rieche sein Rasierwasser. Und dann lag ich noch einmal an seinem Vaterherz. Mit meinem Oberkörper lag ich auf seinem Oberkörper. Ich habe geguckt, ob sein Herz noch schlägt. Im Leben hat mich nicht interessiert, ob sein Herz schlägt. Und einmal hat mein geliebter Onkel mich gefragt, was machst du eigentlich, wenn dein Vater eines Tages stirbt? Und da war ich noch unversöhnt mit ihm. Und meine Antwort war, wir sterben alle. Na und? Da war mein Herz noch aus Stein. Und an diesem Juli, an diesem Sommernachmittag 2010, habe ich in der Leichenhalle an sein Herz gehört. Es war die Sehnsucht da, ob Papas Herz doch noch schlägt. Er ist nun zu Hause. Und das hat er mir am Abend vor seinem Tod gesagt. Ich gehe nach Hause. Und dort werde ich meinen Papa wiedersehen. Das weiß ich.